Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach, diesmal mit Markus Gleich. Hallo Markus.
Servus Karl.
Hi Markus. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja. Mir geht's gut. Mir geht's immer gut.
Wo bist du gerade, Markus?
Ich bin zu Hause. Ich bin gestern Abend vom Standardbesuch nach Hause gekommen und jetzt, heute früh sitze ich daheim im Homeoffice, sozusagen.
Okay. Was ein Standardbesuch ist, auf das kommen wir dann gleich. Markus, du warst ja ehemaliger Spieler. Du hast ja dann aufgehört, verletzungsbedingt. Vielleicht magst du mal kurz über das erzählen, bevor wir über dieses Hauptthema, was du hier jetzt machst, nämlich Talent- und Standortentwicklung DL2. Aber ich würde mal gern einfach mal ein bisschen über deine Karriere sprechen und wie das so ist, wenn man ungewollt aufhören muss, weil du hättest ja noch ein paar Jährchen in dir gehabt, bin mir relativ sicher. Also zumindest aus meiner Sicht. Deswegen, wie war denn das so, Markus, für dich?
Ja, also ich meine, ich muss damals mit 28 meine Karriere damals in der DL2 auch beenden, aufgrund von einer Gehirnerschütterung. Das ist natürlich dann, ja, wie man sagt, das ist nicht optimal, wenn du dir das nicht selber aussuchen kannst, wann du aufhörst, weil du eigentlich mit 28 schon, sage ich mal, in einem sehr, sehr guten Eishockeyalter dann auch bist und gerade einen frischen Vertrag unterschrieben hast und eigentlich aus einer DL2-Meisterschaftsfeier im Endeffekt rauskommst und voller Euphorie in das Ganze reingehst und eigentlich sagst, okay, jetzt gewinnen wir den nächsten Titel und dann ist das halt relativ schnell vorbei. Ich glaube, das war das dritte Saisonspiel in der Saison dann. Kriegst halt einen Check, wo du nicht drauf gefasst bist, kriegst einen Blindside-Hit, vollen Tempo, bist komplett ausgenockt, du weißt nichts. Also ich weiß das bis heute eigentlich nur von Videoaufnahmen, was da überhaupt passiert ist. Ja, und es ist halt von heute auf morgen vorbei. Ja, du hast jahrelang in der DL2 gespielt und auch am Anfang relativ jung in der DL auch reinschnuppern dürfen und warst so die letzten Jahre dann eigentlich so mit der Top-Spieler oder Top-Verteidiger der DL. Du warst immer, ich glaube, wir waren jetzt viermal in Folge im Finale mit dem Verein damals, hast dann sehr erfolgreich gespielt und bist eigentlich so auf dem Höhepunkt deiner Karriere und es ist halt von heute auf morgen vorbei. Und das ist auch immer das, was ich, wenn ich mit jungen Spielern auch jetzt arbeite, denen immer wieder sage, Jungs, seid über jeden Tag froh, wo ihr das machen könnt, was ihr liebt. Und auch die Zeit mit den Jungs, das wird euch keiner mehr nehmen, aber es ist halt von heute auf morgen, durch eine Aktion kann alles vorbei sein. Und du stehst da und du hast ja nicht wirklich eine Lebensplanung danach. Ja, du bist 28, du hast eigentlich vorgehabt, okay, wenn ich jetzt ein bisschen auf meinen Körper achte, dann kann ich auch mal bis 35, 38 auf dem Niveau spielen. Ja, und es ist halt einfach weg. Ja, und du stehst dann da und denkst, ich war schon verheiratet, ich habe eine kleine Tochter zu dem Zeitpunkt schon gehabt, die war ein Jahr damals. Und du überlegst dir, okay, wie geht's jetzt weiter? Und es war schon, Gehirnerschütterung ist immer so ein bisschen, sind schon Themen, wo glaube ich, jetzt auch mittlerweile immer mehr in die Öffentlichkeit kommen. Aber um das mal kurz zu umschreiben, ich war das erste halbe Jahr, also bis zum halben Jahr eigentlich, blöd gesagt, nur im Schlafzimmer geguckt. Ja, weil jeder Reiz, Licht, Lärm hat halt sofort starken Schwindel, Kopfweh, Übelkeit ausgelöst und du bist es nicht gewohnt. Ich meine, du bist als Sportler, bist du das gewohnt, dass du durch alles durchrennst. Und wenn der Trainer sagt, du läufst mit dem Kopf durch die Wand, dann machst du das. Und es gibt keinen Schmerz. Du kennst keinen. Ich hab mit gebrochenen Knochen gespielt in die Playoffs. Ja, du hast über deinen Körper hinweg entschieden. Ja, aber bei solchen Verletzungen kannst du einfach nichts machen. Und da war eben auch dann der Zeitpunkt, wo dann die harte Phase vorbei war, wo ich sage, okay, du möchtest sowas nicht nochmal haben. Und erfahrungsgemäß werden ja Gehirnerschütterungen von Mal zu Mal schlimmer. Und dann war auch die Verantwortung meiner Familie gegenüber dann auch so weit in mir gereift, dass ich sage, okay, aktiver Eishockeysport auf dem Niveau ist eigentlich nicht mehr möglich und ist auch dann viel zu risikoreich und musste mich dann dazu entscheiden, dass ich aufhöre.
Markus, da möchte ich kurz einhaken, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber Das war dann auch ein Prozess, diese Entscheidung. Das war, weil auch wenn man Gehirnerschütterung hat, geht man ja trotzdem davon aus, oder? Also ich denke mal, du auch bist davon ausgegangen, wieder zu spielen, richtig?
Absolut. Also ich meine, ich habe damals auch Zeitungsinterviews gegeben, so 4, 5, 6 Monate nach der Verletzung, wo das Ganze, wo wir dann an die Öffentlichkeit gegangen sind, auch von Vereinsseite, wo ich dann auch gesagt habe, Fans, macht euch keine Sorgen. Playoffs nächstes Jahr, 100%ig. Also das Ding ist nicht abgehakt. Also du bist am Anfang schon noch kämpferisch und du siehst ja am Anfang relativ starke Fortschritte dann so nach einem halben Jahr, weil es sich dann schon bessert. Aber die starken Beschwerden, also diese kognitiven Beschwerden, der Schwindel bei Belastung, bei Überreizung, der kommt halt. Und man hat das natürlich ausprobiert über Radfahren, dieses ganze Male Return-to-Play-Protokolle. Und du hängst halt immer an der gleichen Stufe. Und das halt über Monate. Also sobald halt die Pulsbelastung kam durch einen Blutdruck oder durch eine schnelle Kopfbewegung, war es eigentlich wieder so weit, dass du 2 Tage wieder im Zimmer gehockt bist. Ja. Und das, du kämpfst halt wirklich. Ich glaube, ich habe über ein Jahr lang versucht zu kämpfen. Ich habe dann auch mal gesagt, okay, jetzt, ja, scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach mal aufs Eis. Ja, und alleine, weil du einfach das liebst. Ich meine, du hast ein Jahr lang keine Kufen mehr gehabt. Du kannst nicht mehr das machen, was du liebst. Und ganz locker ging das. Aber sobald halt die Belastung kam, hast du relativ schnell gemerkt, okay, wie soll das mit Körperkontakt funktionieren? Wie soll das im Spiel funktionieren? Und dann musst du halt irgendwann dann knallhart die Entscheidung treffen, was ist halt das Beste für deine Gesundheit und auch für deine Familie, weil du musst die nächsten 50 Jahre für deine Familie da sein. Ja, und wenn du halt irgendwann als Pflegefall endest, weiß ich nicht, wie sich das entwickeln würde, das Ganze.
Gut, dann war der Prozess folgender. Also du hast dann auch auf dem Eis probiert, okay, geht nicht, boom, Entscheidung. Und was war dann die Idee, wie du weitermachst? War dann sofort klar, dass du dann in Peitinger Trainer wirst?
Das war, die Idee ist natürlich gereift, weil ich auch damals in der Zeit war in Bietigheim. Wir durften ja auch immer als Profis schon mit Nachwuchs auf Eis. Damals gab es ja auch schon das Sternekonzept. Das hat damals gerade ganz frisch angefangen, 2015, 2014. Wir waren auch immer schon mit Kindern auf dem Eis. Und mir hat es damals schon wahnsinnig Spaß gemacht, mit Kindern auf dem Eis zu arbeiten. Mit die U11-Kinder, mit U13-Kinder und in der Laufschule. Ich fand das damals schon immer reizvoll und mir hat es damals schon als Spieler viel Spaß gemacht. Und ich war eigentlich immer der Erste, wo sich in die Listen eintragen hat, wenn die in der Kabine gehängt sind. Und dann kommt natürlich dann die Frage, wenn du sagst, okay, ich höre jetzt auf. Ich habe dann erstmal ganz normal eine Umschulung gemacht, weil natürlich das von der Berufsgenossenschaft dann auch so kam. Ich habe ja damals Kaufmann gelernt. Das war das mein Vorteil, dass ich halt die Berufsausbildung hatte, bevor ich ins Profigeschäft gegangen bin. Habe dann Kaufmann damals gelernt, habe dann da eine Umschulung gemacht, aber damals dann schon angefangen, im Nachwuchsverein bei mir hier in der Heimat dann auch schon die Kinder zu trainieren. Habe dann die ganzen Trainerscheine dann angefangen zu machen, vor Jahren dann eben mit C-Lizenz und dann weiter dann bis zur A-Lizenz. Und da war für mich dann eigentlich klar, also ganz am Anfang schon, wo ich im Peiting dann gearbeitet habe, dass das eigentlich meine Zukunft ist und ich einfach auf diesem Weg dem Sport und alles, was er mir gegeben hat, einfach wieder was zurückzahlen kann.
Dann, also auch dann, du warst ja am Anfang, glaube ich, in U17 und U20 in Peiting und dann erst ein Jahr später wurde es dann hauptamtlicher Trainer, U20, korrekt?
Genau. Also ich habe angefangen ganz mal nebenberuflich. Aufgrund von der Wiedereingliederung habe ich ja ganz normal gearbeitet im Büro dann. Habe dann nebenbei schon angefangen, die U17 zu trainieren. Aber ich habe nicht nur die U17 damals trainiert, sondern ich war ja auch immer schon in die unteren Jahrgänge dabei. Aber U17 war so meine Mannschaft. Da gab es dann damals einen Trainerwechsel. Dann hat man mich gefragt, ob ich nicht gern zu U20 hochgehen würde. Und ich habe gesagt, ja gut, kann ich machen. Und dann bin ich unter der Saison dann zur U20 hoch. Und das Jahr darauf hat man dann eben, das habe ich mich dazu entschlossen, eben mit dem Beruf an sich wieder aufzuhören, also mit dem Kaufmann, und bin dann voll ins Trainergeschäft eingestiegen und habe dann die U20 hauptberuflich trainiert, war aber bei uns am Standort, weil das ein relativ kleiner Standort ist, ja, war eigentlich für die komplette Ausbildung aller Mannschaften zuständig, über Ausbildungskonzept, über Rekrutierung. Ich war auch der, wo, ich habe, das sage ich auch immer bei den Vereinsbesuchen, ich war der, wo eigentlich alles auch mal gesehen und gemacht hat. Ich war der, wo in den Kindergarten reinläuft mit einer Beatbox und mit einer Eisekausrüstung und Kinder rekrutiert hat. Ich war der, wo auf dem Stadtfest oder auf dem Weihnachtsmarkt Würstel verkauft hat für einen Verein und versucht hat zu rekrutieren. Ich war aber auch der, wo Trainersitzungen gemacht hat, der, wo die Trainer im Verein vorgebildet hat, bis hin zu Techniktraining, bis hin zu meiner U20-Mannschaft dann im Endeffekt. Also ich habe, das war auch so ein bisschen der Vorteil im Nachhinein, glaube ich, dass man einfach alles mal gemacht hat und alles gesehen hat und das große Ganze einfach noch besser im Blick hat und auch die Entwicklung der Spieler. Und dann habe ich eben die Chance von Peiting dann auch bekommen, das Ganze dann hauptberuflich zu machen. Das habe ich dann viele Jahre eben gemacht in Peiting und ist mein Heimatverein. Ich war dem oder bin dem sehr, sehr dankbar, dass ich damals auch die Chance gekriegt habe und musste dann, wo dann das Angebot aus der DL2 daneben kam, um das jetzt mal kurz vorzugreifen, auch lang überlegen oder ja schon intensiv überlegen, ob ich jetzt den Weg gehe von meinem Heimatverein weg. Habe das natürlich auch mit meiner Familie besprochen, weil mittlerweile habe ich 3 Kinder, bin immer noch verheiratet, ja, 3. und habe mich dann dazu entschlossen, und da kommen wir bestimmt dann auch gleich drauf, warum und wieso, dass ich dann den nächsten Schritt in die Liga eben mache.
Was war denn das für ein Nebensatz, Markus? Ich bin immer noch verheiratet, was heißt das?
Nein, weil das ja anscheinend heute irgendwie nicht mehr so üblich ist. Also ich meine, wir sind jetzt seit 10 Jahren glücklich verheiratet, wir haben 3 Kinder und hört man ja oft mal, dass sich Leute scheiden lassen, aber das... Ach so, okay. Das meinte ich damit. Es ist ja heute nicht mehr üblich, dass man eine Ehe aufrechterhält, weil das ist natürlich auch viel Arbeit, was du in eine Ehe auch investieren musst. Ja. Das läuft halt nicht einfach nur so nebenbei. Ja. Deswegen war der Satz noch.
Okay. Da gibt es ja jetzt vom Cliff Mallett, so heißt der, so Learning from Serial Winning Coaches. Das ist so eine große Studie auch aus England. Und eines der absoluten, die Basis für jeden erfolgreichen Trainer, er hat dann über, glaube ich, mit 50 Trainern, die bei Olympia waren etc. und Weltmeisterschaften gewonnen haben, ist die Familienbasis. Einige von ihnen waren geschieden, aber alle haben dann gesagt, in dieser Zeit, wo sie dann auch geschieden waren, da war es mit dem Erfolg nicht so weit, und dann erst wieder, als sie wieder eine gesunde Basis hatten im Familienleben, ging es wieder bergauf. Also ich glaube mich auch, dass so eine Basis zu haben schon elementar ist.
Das ist auch absolut wichtig. Ich meine auch in der Zeit von meiner Verletzung, wo du ja wirklich zu Hause sitzt und nicht weißt, was du machen sollst, wenn du da nicht diesen familiären Rückhalt hast, dass du weißt, für wen kämpfst du jetzt eigentlich? Ja, für wen versuchst du dich aus dem Müll da wieder rauszuziehen, und du kriegst die Unterstützung daheim? Und ich glaube, dass das ohne eine gute Familie und ohne eine super Frau, die wo dann auch Verständnis dafür hat, das allein schon unglaublich schwer wird, aus so einem Loch wieder rauszukommen, auch mental dann. Ja, und wenn du halt einfach mit deinen Kindern Zeit verbringst und mit deiner Familie und mit deiner Frau, das gibt dir halt auch so ein bisschen immer die Auszeit vom Alltag, das gibt dir Rückhalt, und das ist schon unglaublich wichtig. Und du musst halt auch erstmal sich mal eine Frau finden, die wo ja jetzt nicht leidensfähig ist, aber die wo bereit ist, weil wir Eishockey-Trainer sind ja auch speziell. Ja, ich meine, wir fahren hier.
Ja, du bist speziell, Markus. Alle ja, Eishockey-Trainer. Nein, egal.
Ja. Ich meine, wir machen das ja nicht alle nur wegen am Geld. Ja, weil wir sind nicht im Fußball oder sonst irgendwo, sondern wir machen das, weil wir eine Passion dafür haben, weil wir gerne in diesem Sport arbeiten, weil uns der einfach so viel geben hat und gerne halt auch gerade im Nachwuchs unsere Sachen halt weitergeben. Und wenn ich halt schaue, wie viele Stunden Nachwuchstrainer halt investieren in die Ausbildung der Spieler. Und wenn du da nicht eine Familie dahinter stehen hast, die wo das auch akzeptiert und damit auch, sag mal, mit einem positiv Verrückten in Anführungszeichen auch zusammenleben kann, dann wird's schwer. Also du brauchst schon auch die Familie, wo das mitnimmt und wo auch voll hinter dir steht und auch mal unterstützt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal 3 Tage in Hotels unterwegs bin, was auch immer wieder mal vorkommt, dann ist es halt gut, wenn halt die Frau das auch akzeptiert und deine Entscheidung halt auch mitträgt und halt immer voll hinter dir steht. Und das ist bei meiner Familie der Fall. Und dafür bin ich dann auch sehr dankbar.
Jetzt hast du ja schon, wie du gesagt hast, ein bisschen vorgegriffen, jetzt diese neue Berufsbezeichnung, dieser Talent- und Standortentwickler DL2. Mal auch andere, oder manche sagen Vereinsbetreuer, aber bleiben wir mal bei der originalen Bezeichnung Talent- und Standortentwickler DL2. Du hast ja im Mai 2023 hast du begonnen. Jetzt sind sie ein paar Monate her. Und jetzt erzähl mal, Markus, wie hast du dir den Job vorgestellt, bevor du angefangen hast, und wie ist er jetzt? Jetzt, nachdem du schon ein paar Monate dabei bist.
Na gut, also wo ich ja im Verein noch gearbeitet habe, war ja ich auch für die Zertifizierung des Vereins, ja von meinem Verein zuständig. Und ich hatte damals sehr, sehr, sehr viel Kontakt auch mit dem Ernst Höfner, der uns immer zertifiziert hat, und hatte ja auch sehr viel Einblick in das 5-Sterne-Programm, weil ja das auch meine tägliche Arbeit im Verein war. Also ich wusste ja schon, was auf mich zukommt, ja, wie die Arbeit ist, auf was es ankommt. Ich habe natürlich auch viele Gespräche vor mit dem Ernst und mit dem Uli daneben auch geführt, ob sich das lohnt, es zu machen. Also ich meine, ob das wirklich auch die Erfüllung ist, nicht mehr eine eigene Mannschaft zu trainieren, sondern halt, sage ich mal, für eine ganze Liga zuständig zu sein. Und ja, also ich finde, ich bin sehr
positiv. Also vielleicht nur überrascht. Entschuldigung, Markus, zur Klarstellung da. Die meisten werden das schon wissen, die uns zuhören, aber der Uli Liebsch und der Ernst Höfner sind die zuständig waren für die, oder denselben Job machen beim DEB und für die DEL. Also nur, genau.
Genau, also das ist sozusagen unsere Arbeitsgruppe auch immer gewesen. Ich finde den Beruf und die jetzige Aufgabe unglaublich spannend. Ja, weil du einfach für eine komplette Liga, für alle Nachwuchsvereine zuständig bist. Es hat natürlich auch mal immer wieder sehr, sehr viele Höhen, aber es gibt auch immer wieder mal Tiefen, so wie in jedem Beruf, glaube ich auch, wo du dir halt vielleicht Sachen anders vorstellst, wo du andere Erwartungen vielleicht auch dann hast, auch an dich selber, weil du musst dich auch immer reflektieren. Gerade wenn du an Standorte raus warst und aktiv mit den Trainern arbeitest und wir viel auch über Trainingsinhalte diskutieren, dass da nicht immer jeder Trainer klatschend dasteht und absolut deiner Meinung ist. Damit musst du auch klarkommen, ja. Und das musst du dann auch konstruktiv kommunizieren. Und wir versuchen ja auch immer in einen offenen Dialog reinzugehen und Lösungsansätze eben dann auch zu geben. Aber jetzt die ersten 6 Monate, das war am Anfang sehr viel Arbeit. Ich musste erstmal alle Standorte kennenlernen. Also die Standorte an sich kannte ich ja von der Liga her, weil ich habe ja auch lange in der Liga gespielt. Aber ich meine, du musst erstmal jeden Trainer kennenlernen. Weil jeder Trainer tickt auch ein bisschen anders. Jeder hat eine andere Persönlichkeit. Ich meine, wenn du 14 Standorte betreust, hast du im Schnitt wahrscheinlich irgendwo 10, 12 Trainer Minimum pro Standort mit die Ehrenamtler, die musst du erstmal alle kennenlernen. Wie arbeiten die? Wie gehen die mit den Kindern um? Du musst die Geschäftsführer von den GmbHs kennenlernen. Du musst die ganze Vereinstruktur von jedem Verein erstmal kennenlernen, weil das ist ja auch ausschlaggebend. Wie tickt der Verein? Was sind seine Visionen? Wo hat er vielleicht ein bisschen Probleme? Was macht er richtig gut? Und das ist am Anfang, sich da reinzuarbeiten, schon sehr, sehr viel. Dann kam natürlich dann auch noch das Perspektivcamp. Ja. Das kam dann auch schon noch im Sommer dazu, dass wir da mitten in der Planung von diesem Perspektivcamp waren. Wer das jetzt vielleicht nicht kennt, das gibt es in der DEL ja auch. Das nennt sich das Future Camp. Das ist aber für die bisschen jüngeren Jahrgänge. Und in der DEL 2 machen wir jährlich eben auch so ein Talentförder-Trainingslager für talentierte Spieler. Das sind dann die Jahrgänge der U17 und Anfangsjahrgang U20, wo einfach Standorte die Spieler herschicken können und wir die dann 5 Tage an einem ausgewählten Standort trainieren und auch on-ice und off-ice mit Fortbildung. Also es war sehr, sehr viel Arbeit, gerade am Start, sich da reinzuarbeiten. Aber wenn du halt, sag ich mal, da kommt mir vielleicht ein bisschen meine kaufmännische Vergangenheit dann auch zugute, wenn du halt gewohnt bist, dass du auch mal strukturiert arbeiten kannst und auch mal einen Terminplan schreiben kannst, dann funktioniert das. Und jetzt mittlerweile bei der Zwischenzertifizierung ankommen. Also wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Vereinsbetreuung. Und jetzt, weil du gesagt hast, der Unterschied Vereinsbetreuung und Talent- und Standortentwicklung ist der Vereinsbetreuer. Es ist an sich ja das Gleiche. Es nennt sich ja bei uns DL2 Talent- und Standortentwickler, weil meine Aufgabe ja noch weit über das, was jetzt ein normaler Vereinsbetreuer macht, nochmal schon mit rausgeht, weil ich ja auch in der DL2 mit zuständig bin für die U21 Fördervertragsspieler. Ja, also bei den meisten Vereinsbetreuer geht das immer nur bis U17 und manchmal bis U20. Aber bei mir ist es so, dass ich ja aktiv in der Liga auch mitarbeite und eben auch für die jungen Talente da bin, um auch mit denen Gespräche zu führen und ihnen Wege aufzuzeigen, wie jetzt der nächste sinnvolle Schritt in eine Profikarriere dann auch ist. Also das kommt ja bei mir noch ein bisschen mit dazu. Also das ist ja auch so ein bisschen Unterschied, glaube ich, zu meinen Kollegen in die anderen Ligen.
Ja, und die Strukturen in der DL2 sind ja in dem Sinn auch noch relativ jung, weil du bist jetzt der Zweite in dem Job, der dezidiert für die DL2 das macht. Vorher war es ja Marius Riedl, weil vor Marius wurde das ja irgendwie mehr abgedeckt, auch vom Ernst, vom Uli und so weiter. Also von dem her ist es ja auch noch eine relativ junge Struktur. Wenn du jetzt, du hast ja gesagt, was dein Job ist, dein Beruf jetzt, was du machst. Und jetzt meine klare Frage, was findest du nach den paar Monaten, wo du jetzt dabei bist, was machen die Vereine schon richtig, richtig gut? Weil die klassische Frage ist immer, wo können wir uns verbessern? Ich möchte mal anders anfangen. Was machen die schon richtig, richtig gut?
Also ich glaube, dass man aufgrund der letzten Jahre auch mit dem Sternekonzept in jedem Verein sehr, sehr gute und sinnvolle Strukturen natürlich aufgebaut hat. Das machen sie gut. Die Trainingsinhalte haben sich sehr, sehr stark verbessert in den letzten Jahren, wie die Trainer trainieren, auch der Umgang mit den Kindern. Ja, wenn ich mal so ein paar Jahre oder 10 Jahre oder 20 Jahre zurückdenke, wie man teilweise mit 9-, 10-jährigen Kindern umgegangen ist, ist heute Umgang ganz anders. Also man versucht, Kinder aktiv abzuholen, dass die Spaß und Freude an Sport haben und versucht, sie dadurch für unsere Sportart auch zu begeistern. Also ich glaube, dass der Umgang im Großen und Ganzen mit die Spieler und auch dieses athletenzentrierte Training immer mehr in den Vordergrund rückt. Ja, dass wir uns einfach um die Spieler kümmern, dass wir auch mal verstehen, dass wenn ein 13-jähriger Schüler einfach gerade Probleme in der Schule hat, dass der vielleicht auch oder zu Hause Probleme hat, dass der auch seine Leistung auf dem Eis halt nicht bringen kann, weil den einfach so viele Sachen beschäftigen. Und ich glaube, auch aufgrund der Trainerausbildungen, dass die Trainer mittlerweile da schon sehr gut ausgebildet sind und auch aufgrund der Rahmentrainingskonzeption vom DEB dann auch sehr gute Trainings machen. Also das ist die eine Seite, die sportliche, wo wir uns sehr gut entwickelt haben, aber auch infrastrukturell. Ich meine, wir haben jetzt in der DL2 Stand jetzt, ich habe damals so eine Analyse gemacht, 3,6 hauptamtliche Trainer pro Standort im Schnitt. Ich weiß nicht, ob das vor 10 Jahren so war. Vor 10 Jahren hast du halt eigentlich nur Ehrenamtler gehabt, die, wow, unglaublich auch immer noch wichtig sind, die Ehrenamtler, weil ohne die Ehrenamtler könnten wir gar nichts machen. Also das ist ja auch mal klar. Und da musst du auch jeden Ehrenamtler unglaublich dankbar sein, dass er seine private Zeit da auch investiert für sehr, sehr wenig Geld oder kein Geld. Aber 3,6 hauptamtliche Trainer pro Standort ist natürlich jetzt ist schon gut. Also für einen DL2-Standort ist das sehr gut. Und ich glaube nicht, dass wir das ohne Sternekonzept mit dieser strukturierten Arbeitsweise und auch mit den finanziellen Mitteln, was wir auch mittlerweile in den Nachwuchs investiert, hinbekommen hätten. Auch Eiszeiten, wir sind eigentlich in der kompletten Liga, müsste ich jetzt, haben wir alle Eiszeiten, also bis U15, bis zu diesem Kernausbildungsbereich haben wir alle die Eiszeiten erfüllt. Ja, dass wir dann U17 fast alle, ja, das sind noch vereinzelte, U20 wird es dann natürlich schon schwerer, das sind dann die 5-Sterne-Standorte, aber auch Eiszeiten. Ja, ich meine, es ist auch nicht immer selbstverständlich, dass wir mindestens 8 Monate Eis haben. Ich meine, mit der ganzen Energiekrise und so weiter, das wird auch immer schwieriger, in Verhandlungen zu gehen mit Städten, dass wir halt im August aufs Eis wollen. Ist aber absolut wichtig und sinnvoll für unsere Sportart, dass wir einfach mindestens 8 Monate Eis haben. Und ich glaube, dass das Bewusstsein für unsere Sportart einfach in den letzten Jahren viel, viel höher geworden ist und auch, was wir dafür alles investieren müssen. Nicht nur finanziell, sondern auch an Manpower und Arbeitsweise. Und das machen wir mittlerweile an die Standorte sehr gut. Und wir können uns immer überall verbessern. Ja, aber ich glaube, die Basis ist mittlerweile an die Standorte schon sehr, sehr gut strukturiert und angekommen.
Und wenn wir uns jetzt mal auf diesen einen Begriff in deiner Berufsbezeichnung auf Standortentwickler konzentrieren, und das möchte ich mal machen jetzt. Wenn wir Standorte entwickeln, du redest mit Trainern, Trainerinnen, was hilft denen am meisten aus deiner Sicht? Wo kannst du denen am meisten helfen oder was wollen die auch am meisten von dir? Und wonach lechzen sie, wenn sie mit dir sprechen, Markus?
Also ich glaube, dass das Sinnvollste und da, wo die Trainer am meisten davon haben, ist, wenn du einfach aktiv mit denen Trainer arbeitest. Ja, wenn du dich jetzt nur auf die Tribüne setzt, und danach, was aber auch in einem gewissen Maß dann auch mal sinnvoll ist, aber wenn du das nur machst und denen danach dann einfach sagst, was alles schlecht ist, wird das nicht funktionieren. Ja, die Trainer wollen Feedback, sie wollen auch deine ehrliche Meinung hören, dass wenn du mal ein Training von oben anschaust, was wir einmal im Jahr machen, dass wir von oben in Trainings beobachten, weil du einfach mehr siehst, aber die wollen Feedback. Und das ist das, was, wo unsere Arbeit auch so wichtig macht mit den Trainern. Wenn wir aktiv mit den Trainern aufs Eis gehen, wenn wir aktiv als Vereinsbetreuer Trainingseinheiten auch selber durchführen, um die Trainer dann auch vorzubilden, um Trainer vielleicht einfach mal einen neuen Impuls zu geben über neue Übungen, über neue Trainingsformen, wie auch immer. Das brauchen die Trainer und das wollen die Trainer auch, weil du siehst auch meine Erfahrung, dass die Trainer, wenn wir vom Eis gehen, meistens immer gleich die Frage vom Trainer kommt, und was kann ich besser machen? Und das macht es auch dann den Beruf dann auch so schön, weil du merkst, dass die Trainer aktiv mit dir arbeiten. Sie wollen Feedback haben, sie wollen sich verbessern, sie wollen ein besserer Trainer werden, weil am Ende vom Tag, wenn der Trainer besser wird, werden auch die Spieler besser, weil die Spieler besser trainiert werden. Wir sehen aber bei der Vereinsbetreuung jetzt sehr, sehr viele gute Trainings. Also ich habe auch unglaublich viele Trainings, wo ich dann wirklich danach zum Trainer sage, wenn der mich fragt, was kann ich besser machen, sage ich, pff, mach einfach weiter so. Ja,
Macht ein
mach
Ding, ja.
weiter so, weil es wirklich gut ist. Du hast eine super Trainingsstruktur, du bist motiviert, holst die Kinder ab, du gibst denen super Feedback, dein Training ist organisiert, du weißt deine Co-Trainer super an. Ich habe nichts zu verbessern. Ja, und das kommt sehr, sehr oft auch mittlerweile vor. Und da sieht man auch, dass die Trainer sich auch viel Gedanken machen, wie sie sinnvoll trainieren. Jetzt nicht mehr dieser typische Schwellentrainer, wo halt, ja, ins Stadion kommt und sich dann erstmal überlegt, okay, was mache ich denn heute, sondern die arbeiten schon sehr strukturiert und man versucht ihnen dann einfach immer ein bisschen Feedback zu geben, einfach mal neue Ideen reinzubringen. Wir haben jetzt auch in der Vereinsbetreuung in der DL2 das Ganze synchronisiert mit der DL, auch in Absprache mit Uli und auch mit Colin Dahlensmeier, wo er bei euch beim DEB arbeitet, dass wir die gleichen Lerninhalte bei U13, U15 und U11 dann auch reinbringen. Und das einfach neue Ideen, neue Impulse zu setzen und die Trainer immer aktiv mitzunehmen und sie einfach immer up to date zu halten über die Ausbildungsstrategie.
Also im Umkehrschluss war ja das, wenn du, was du jetzt auch immer erwähnt hast, hey, du hast es gut gemacht, deine Rückmeldung an die Spieler war gut und etc. pp. Aber wenn umgekehrt bedeutet das aber dann eben auch, dass es noch manche Trainer gibt, wo du sagst, das sind so Kerndinge, da können sie sich verbessern. Eben dieses Feedback, diese Rückmeldung an die Spieler und die Spielerinnen und an diese strukturierte Arbeiten, einen klassischen Schwerpunkt haben, den auch durchzuziehen und so weiter. Würdest du das so sehen?
Nein, das ist absolut. Also erstens mal, es gibt keinen perfekten Trainer. Auch ich nicht oder auch nicht irgendein Nationaltrainer beim DEB.
Warum reden?
Ja, vielleicht du. Ja, Karl, du, ich weiß.
Na, ich sowieso nicht. Ich bin ja kein Hey, ich bin da, bin ich weit.
Also es gibt keinen perfekten Trainer. Nein, auch nicht. Also ganz ehrlich und jetzt mal kurz zurück, wo ich damals aus der Profikarriere kam. Ja, da habe ich dann damals einen C-Schein beim DEB gemacht und da habe ich mir auch gedacht, warum muss ich jetzt einen C-Schein machen? Ich war so viele Jahre Profi, ich weiß doch alles. Du weißt nichts. Du gehst in die C-Lizenz-Ausbildung und nach einer halben Stunde sitzt du da und denkst dir, okay, boah, eigentlich weiß ich nichts. Ja, und ich bin auch jetzt dann auch mit B-Lizenz und A-Lizenz und auch aufgrund der Trainererfahrung und der ganzen Fortbildungen und auch der Erfahrungen, was du über Jahre sammelst durch Gespräche mit Trainer. Also ich glaube nicht, dass ich aktuell 50% auf dem Wissensstand von allem bin. Also das auch mal knaller zu sagen. Es gibt keinen perfekten Trainer und das ist auch, was meine Arbeit so interessant macht, weil du mit unglaublich vielen Trainer Kontakt hast. Du hast jeden Tag mit irgendwelchen Trainer bist du auf dem Eis oder 3-4 Mal die Woche mit verschiedenen Trainern, wo du auch von denen was lernst, weil jeder hat Ansichten, jeder hat Ansätze, jeder hat andere Überlegungen. Und ich glaube, dass das auch das ist, das Große und Ganze, dass wir alle voneinander lernen. Und auch ich lerne bei Standortbesuchen von Trainern. Also das muss man auch ganz klar sagen. Weil da sind dann auch manchmal Ideen, wo ich dann im Nachhinein sage, boah, fuck, es stimmt, der hat absolut recht und der macht es super. Und es ist halt auch gut überlegt. Und das, glaube ich, muss auch jedem klar sein, dass keiner von uns perfekt ist, dass wir alle voneinander lernen wollen. Und dann ist natürlich, das ist halt auch die Arbeit des Vereinsbetreuers, wenn wir halt dann auch Trainings sehen oder Trainings dann auch über Feedbackbögen, das machen wir einmal pro Jahr in jeder U-Mannschaft, pro Standort Trainings auch bewerten, dann musst du halt auch einfach mal Sachen ansprechen. Ja, wenn da jetzt irgendwelche, wir werden nie über einzelne Übungen an sich diskutieren. Ja, solange die Struktur des Trainings gut ist, werde ich nie hingehen und sagen, ah, der Spieler, der darf nicht da starten, der muss 2 Meter weiter drüben starten. Das ist Blödsinn. Ja, das ist Kleinkrämerei und das bringt nichts weiter. Wir reden ja über die große Struktur. Aber wenn halt da irgendwo Übungsformen sind, wo halt absolut nicht altersgerecht sind, dann sprechen wir das halt auch an und wir versuchen den Trainer halt davon zu überzeugen, dass so das gerade vielleicht nicht altersgerecht ist, dass wir der Meinung sind oder wir geben dann auch Empfehlungen, dass wir das anders vielleicht besser lösen können. Aber am Ende vom Tag können wir das nur empfehlen. Wir können nur, wenn wir selber Trainings machen, die Trainer sagen, schau her, jetzt mache ich mal ein Training. Was hältst du davon? Wie hast du das vielleicht gefunden? Gib doch du mir mal Feedback. Was hältst du davon? Und sie dann davon zu überzeugen, wie wir in der RTK Kinder trainieren wollen. Am Ende vom Tag muss es jeder Trainer und jeder Standort für sich selber entscheiden, ob er denkt, dass das für sich der richtige Weg ist. Aber ich denke schon, und sonst würde ich den Beruf auch nicht machen, wenn ich nicht von unserer RTK vollends überzeugt wäre, würde ich den Beruf nicht machen, weil dann wäre ich falsch. Weil ich ja dann im Endeffekt falsche Sachen erzählen würde. Ich bin davon vollkommen überzeugt, wie wir mit welchem Konzept und mit welchen Systemen wir Kinder und Jugendliche trainieren und ausbilden wollen. Und ich glaube, die Trainer nehmen das gut an. Sie wollen Feedback. Was ich auch vorhin gesagt habe, jeder wird nicht immer händeklatschend in der Tür stehen, wenn du mal sagst, boah, ich würde das anders machen. Ja, aber eine konstruktive Kritik, wo uns alle besser macht, glaube ich, ist für jeden sinnvoll und auch für jeden wertvoll. Und was die Trainer dann daraus mitnehmen und wie sie es umsetzen, müssen sie dann auch für sich selber und für ihre Spieler dann auch entscheiden.
Ja, ich möchte noch eine Sache hinzufügen zu der Thematik. Wenn man anfängt als Trainer und dann wirklich glaubt, vieles zu wissen, da gibt's ja das große Zitat von Oscar Wilde, der sagt, ich bin nicht jung genug, um alles zu wissen. Und das stimmt ja auch, als wir beide noch jung waren, Markus, das ist schon ein bisschen her, ist bei mir noch mehr als bei dir, ist es ja so, ich dachte auch, wenn du fertig bist mit dem Studium, du weißt alles, läuft bei dir. Und je älter, dass ich werde und je mehr ich eigentlich weiß, desto weniger weiß ich, was ich wirklich weiß. Deswegen, das ist ein großes Thema.
Und was ja noch dazu kommt, ist, wenn du ja dich nicht fortbildest und nicht mit dem Zahn der Zeit gehst, weißt du ja immer noch weniger. Also das kommt, du wirst ja nie alles wissen, weil sich ja alles auch immer weiterentwickelt. Und wenn du da nicht selber bereit bist, dich auch fortzubilden oder mal neue Wege zu gehen oder dir einfach mal andere Sachen anzuhören und drüber nachzudenken, ja, eigentlich hat er recht. Oder kann ja auch sein, dass einer sagt, das ist absoluter Blödsinn. Aber man muss sich ja auch immer weiterentwickeln. Ich meine, es wird sich, der Sport an sich ist, der entwickelt sich so schnell, die Trainingsinhalte entwickeln sich, Strukturen entwickeln sich und du bist eigentlich ständig dabei, irgendwas Neues zu lernen. Weil wenn du das nicht machst, dann bist du nämlich ein Jahr später nur noch bei 40%, dann bei 30% und dann bist du halt raus. Ja. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir uns ständig gegenseitig auch fortbilden und einfach versuchen, offen für neue Sachen zu sein.
Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, Markus, weil das, über das haben wir schon öfter gesprochen, wenn wir uns austauschen in dieser Runde der Vereinsbetreuer, Standortentwickler, Bundestrainer und so weiter, dass auf dem Trainer sein ist man irgendwo auf einem guten Weg. Das läuft auch irgendwo, man kann noch sehr, sehr viel verbessern, aber wir haben da jetzt einen gewissen Standard erreicht. Wie geht's dann weiter? Jetzt diese eine Schritt drüber, diese Vereinsverantwortlichen, die ja auch oft und das ohne despektierlich zu sein, weil du vollkommen recht hast, Ehrenamt ist elementar, aber dass ganz oft ja auch dann Nachwuchsleiter etc. dann das ehrenamtlich machen oder die für den Vereinsverantwortlichen sind, das ehrenamtlich machen, auch vielleicht mit der Eishockeysportart nur über dieses Ehrenamt in Kontakt gekommen sind, diesen Trainerberuf aber nie wirklich ausgeübt haben. Wo siehst du da Entwicklungspotenzial? Was hilft denn denen am meisten? Weil mit ja, denen sprichst du auch, weil das ist ja auch ein Thema, oder Markus? Das ist ja nicht nur Trainer. Wir müssen da.
Nein, ja, ich habe Gespräche mit den Nachwuchsleitern, ich habe Gespräche mit Vertretern von GmbHs und ich bin auch mal, vielleicht nochmal, ich bin auch mal der, wo, wenn irgendwo Probleme mit der Stadt sind wegen Eiszeiten, bin ich auch der, wo, wenn die Vereine das möchten oder die Standorte, mich auch mal in eine Stadtratssitzung setze und einfach auch denen mal erkläre, wie wichtig das Ganze eigentlich ist, was wir hier machen. Ja, also das meine ich ja, der Beruf ist sehr weit gefächert. Du hast natürlich viele Gespräche mit Nachwuchsleiter und es ist bei vielen Standorten so, dass das halt ehrenamtliche Mitarbeiter sind, wo du aber, wie gesagt, froh sein musst, dass du die hast. Korrekt. Weil am Ende vom Tag scheitert alles immer am Geld. Immer. Wie viele Trainer habe ich? In der perfekten Vorstellung habe ich natürlich einen sportlichen Leiter, den bezahle ich voll im Nachwuchs. Der macht das ganze Ausbildungskonzept. Ich habe 6 hauptamtliche Trainer. Ich habe einen Athletiktrainer, einen Fitnesstrainer und alles Mögliche. Aber wir müssen natürlich auch immer schauen, was können Standorte sich leisten, weil auch in der DL2 ist es ein riesen Unterschied in den Strukturen. Also wenn wir da die Vereine miteinander vergleichen, erstmal sind die alle anders. Gut. Und jeder hat andere finanzielle Voraussetzungen, strukturelle Voraussetzungen. Wie viel Eisflächen habe ich? Wie viel Trainingszeiten habe ich? Habe ich einen Kraftraum? Wie groß ist mein Kraftraum? Also das sind ja alles Sachen, wo man sich ja auch individuell an jedem Standort anschauen muss. Ja, du kannst nicht einen Standort.
Markus, ich möchte da nur kurz unterbrechen, weil ich bin jetzt nicht diametral anderer Meinung, aber ein bisschen anderer Meinung, diese Thematik, dass alles am Geld scheitert, weil wenn man sich das mal auch wirklich, weil du hast ja gesagt, Kaufmann, dann rechnet, wenn wir uns das mal wirklich alles anschauen, auch diese Opportunitätskosten, also wenn ich jetzt einen Nachwuchsleiter habe, der das Vollzeit macht, der sich damit beschäftigt, der Strukturen vorgeben kann, der Trainer entwickelt, auch am Standort, dass ich keinen Trainerwechsel habe etc. Also diese ganzen Opportunitätskosten, die ich dann, ich brauche einen neuen Trainer, ich muss wieder schauen, dass ich einen habe. Das ist unglaublich mit Stress behaftet, mit Arbeitaufwand. Ich muss schauen, dass ich vielleicht hört der Trainer auf, Kinder gehen weg etc. Ich muss Rekrutierung der Vereinsmitglieder. Weißt du, was ich meine? Dass man es manchmal, wenn man es dann strategisch langfristig betrachten würde, das sogar günstiger wäre. Nur kurzfristig, absolut, taktisch sagt man dann, ah, das geht nicht, das kann man nicht leisten. Wenn man es aber wirklich mal hinsetzen würde und mal aufschreiben, dann würde man sagen, fuck, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
Nein, das siehst du absolut richtig. Und langfristig gesehen wäre natürlich die Stelle, da rein zu investieren, wesentlich sinnvoller. Weil die Realität ist ja auch, dass viele Standorte, wenn auf einmal ein hauptamtlicher Trainer oder vielleicht 2 hauptamtliche Trainer, die wo das alles gemacht haben, auf einmal wechseln, man meistens das Gefühl hat, okay, jetzt bricht das ganze Ding auseinander. So ist es. Weil die komplette Führung weggeht, weil das komplette Konzept weg ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig wäre, oben einen drüber zu haben, der wo das gesamte im Blick hat, der wo halt auch einen langfristigen Vertrag hat, der wo vielleicht am besten Fall auch noch aus dem Verein oder aus der Region ist, dass der auch noch eine andere Motivation hat für die Region.
Und dass auch eine Vereinsphilosophie reinkommt und keine Trainerphilosophie. Ich finde das ein Riesenunterschied. Genau. Jeder Trainer sollte eine Philosophie haben, aber ich möchte halt nicht, wenn ein Trainer wechselt, dass dann alles weg ist. Und dann eben der nächste Trainer, der dann kommt, dann sagen, unsere Philosophie ist X, jetzt mal ganz plakativ auf Spielsystem, weiß ich nicht, unter 20, wir wollen X spielen, so wie, vielleicht so, wie es der DEB gern möchte, was wir haben vom Playbook her. Und wenn du sagst, nein, ich spiele mit einfach nur vier Jungs auf der blauen Linie und warte mal ab, dann bist du sicher vielleicht der super Trainer, aber passt das nicht zu uns. Aber das ist oft der Thematik. Deswegen glaube ich auch, das sind ja diese Opportunitätskosten, die dann oft anfallen. Und wenn wir die mit rein betrachten, will ich dir nur zustimmen, Markus, dass dann schon ein Thema wäre, ich baue was Langfristiges auf. Und da brauche ich jemanden, der sich damit auch beschäftigen kann. Auch weil, nochmal, auch da, ich möchte es auch unterstreichen, Ehrenamt ist elementar. Ohne Ehrenamt wird es nie funktionieren. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Nur ein Ehrenamtler, der 40, 50 Stunden in der Woche arbeitet, meistens dann ja auch noch ein Unternehmer ist und etc., der dann mit 40 Stunden ja nie hinkommt, und das dann macht, wie soll der noch eine langfristige Strategie entwickeln? Das ist ja unmöglich. Der muss ein Leben auch noch. Eben auch, der muss mit seiner Familie sein, etc. Das ist halt schwer.
Ja, also das ist ja genau das Thema. Und das ist halt, es gibt Standorte, die haben diesen sportlichen Leiter, der wo das hauptberuflich macht. Da siehst du halt auch, wenn da einfach mal ein Trainer weg ist, dass das Ding halt trotzdem weiterläuft. Ja, weil die eine, wie von dir genannt, einfach eine Vereinsphilosophie haben. Wie rekrutieren wir? Was haben wir für Rekrutierungsstrategien für die Nachwuchsgewinnung? Wie ist unsere Öffentlichkeitsarbeit? Wie wollen wir Kinder ausbilden? Was haben wir für eine Trainingsphilosophie angepasst an die RTK natürlich? Aber die RTK ist ja nur der Rahmen, aber ich kann mich ja da drin ja frei bewegen. Ja, jeder meint immer, wir zwängen die ins System rein. Nein, eigentlich nicht. Wir geben ja nur Leitlinien vor, wo wir oder auch ihr dann im DEB und auch wir alle dann der Meinung sind, dass das ein guter Weg ist. Und man orientiert sich ja auch an internationalen Standards. Es ist ja nicht so, dass irgendeiner im Keller sitzt und sagt, und jetzt machen wir das, sondern man orientiert sich ja auch international. Was machen andere Nationen, die uns einfach vielleicht momentan oder wahrscheinlich voraus sind? Und wenn du natürlich so eine Vereinsphilosophie dann hast und dann, glaube ich, kann sich auch jeder damit mehr identifizieren. Ja, ich meine, das ganze Umfeld, man weiß genau, okay, das ist unsere Philosophie, das ist, wie wir Sachen angehen, das ist die Strategie auch in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Rekrutierung. Und das darfst du natürlich nicht haben, dass wenn eine Person weg ist, dass das alles erstmal Punkt 1 in Frage gestellt wird und Punkt 2 wahrscheinlich zusammenbricht. Und das siehst du halt ab und zu leider an Standorte, wo halt solche Strukturen haben. Aber es ist so aktuell, wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das jetzt kurzfristig lösen könnte, weil du sagst, du musst halt auch Vorstände davon überzeugen oder auch Gesellschafter, dass halt jeden Euro, wo wir halt da unten investieren, erstens mal unglaublich wichtig ist und auch sinnvoll angelegt ist. Und das ist ja auch unsere Arbeit dann auch als Vereinsbetreuer, dass wir dann auch einfach mit Vorstände auch immer wieder das Ausbildungskonzept und die Wichtigkeit des deutschen Eishockey-Nachwuchs immer wieder mühlenartig erzählen, um das einfach in die Köpfe immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir Geld in den Nachwuchs investieren, weil Fakt ist, und das ist, glaube ich, jetzt nichts Besonderes oder Innovatives, wenn wir nicht rekrutieren, wenn wir kein Geld in Nachwuchs investieren, brauchen wir uns in zehn Jahren nicht mehr über Trainingsinhalte unterhalten, weil dann gibt es uns nicht mehr. Und das ist halt so. Und wir hatten jetzt zum Beispiel vorgestern in DL2, wir machen ja auch immer so Infoabende, ja, so wo wir dann wie so eine kleine Fortbildungs- und Impulsvortrag für gewisse Leute in Vereinen. Und wir hatten vorgestern, habe ich so einen Abend organisiert, so einen Rekrutierungsabend, wo wir von allen Standorten die Rekrutierungskoordinatoren, die wo, nochmal auch angemerkt, fast alle ehrenamtlich arbeiten, und die U7-Trainer dazu eingeladen haben, von alle DL2-Standorte. Und wir hatten dann Sebastian Leischner vom ESC Dresden dann auch zu Gast, der wo so eine Viertelstunde, halbe Stunde so einen Impulsvortrag halten durfte, wie Dresden rekrutiert. Und das Ganze aber dann in einer offenen Gesprächsrunde, wo einfach mal jeder Verein mal offenlegt, was sind meine Probleme in der Rekrutierung. Und das ist ja auch das, was ich damit bezwecken will, ist, dass die Vereine untereinander ins Gespräch kommen, dass die sich austauschen, dass die mal einfach Standort X ruft bei Y an und sagt, hey, boah, wie machst denn du das? Ich habe da Probleme. Und glaube ich, das ist ja das, was uns noch extrem weiterbringen würde, wenn wir die Standorte noch mehr miteinander vernetzen. Und das haben wir vorgestern an diesem Rekrutierungsabend gemacht. Und da ging, glaube ich, vorgestern 90 Minuten, also weil wir dann auch laufen lassen haben. Normal sind es nur 60, weil sich einfach so gute Gespräche entwickelt haben zwischen die Standorte, zwischen den Rekrutierungskoordinatoren untereinander, wo die sich austauschen. Und das war wirklich gut. Und ich glaube, das muss auch noch viel mehr gemacht werden.
Was ist denn da noch frisch in deinen Gedanken, Markus? Über was haben Sie da hauptsächlich ausgetauscht? Was sind denn Probleme in der Rekrutierung?
Also wir haben dann auch mal so eine kurze Menti-Umfrage gemacht am Anfang. Probleme in der Rekrutierung, was sind eure Herausforderungen? Kommen halt die drei großen Sachen: Trainer, also Helfer, Eiszeiten und Finanzen. So, das sind die drei großen Baustellen, was du halt immer hörst. Aber ich meine, ich kann auch mit wenig Geld gut rekrutieren. Ja, ich muss nicht immer für 4.000 Euro eine Schussplattform kaufen zum Rekrutieren, sondern das geht halt einfach auch nur, wenn ich in Kindergärten reingehe mit einem positiven Gefühl und Kinder von unserer Sportart überzeuge, ja, und die dann versuche, über Schnuppertrainings ins Stadion zu bringen. Und wie gesagt, Sebastian hat dann eben mal das Konzept von Dresden vorgestellt, wie die rekrutieren, was die alles für Maßnahmen haben. Und ich glaube, die Kernaussage ist, es gibt nicht die perfekte Rekrutierung. Ja, es gibt keine, wo wir uns jetzt als Verband hinsetzen und sagen, und so machen wir das jetzt, und wenn du A machst, machst du B und dann wirst du Erfolg haben. Das gibt es nicht, weil jeder Standort ist anders. Es ist wirklich faszinierend, dass wir Standorte haben, die sagen, boah, Kindergarten habe ich keinen Erfolg. Ja, wir machen es halt trotzdem, weil wir es halt im Sterneprogramm haben und weil es gesellschaftlich auch wichtig ist, dass wir in Kindergärten gehen, einfach auch die Öffentlichkeitsarbeit und das Image vom Verein. Deswegen ist auch der Kindergarten unglaublich wichtig, nicht nur zum Rekrutieren, sondern auch, dass wir in der Öffentlichkeit was zurückgeben, dass wir da sind für die Gesellschaft, dass wir mit den Kindern Bewegung machen, dass wir Kinder trainieren und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es Standorte, die sagen, boah, ich habe letztens, wir waren in drei Kindergärten und auf einmal habe ich 120 Kinder beim Kids Day. Also das meine ich, es gibt nicht das perfekte Mittel. Und das, glaube ich, war gestern so die Kernmessage oder vorgestern. Und jetzt muss halt jeder Standort für sich den richtigen Weg finden, was da auch immer wichtig ist, dass wir nach Rekrutierungsaktionen halt einfach unsere Maßnahmen evaluieren, ja, und zurückverfolgen, wo habe ich den größten Erfolg, wo ist es wirklich die Arbeit wert, die noch mehr zu intensivieren, weil wir da den größten Erfolg haben, und was machen wir halt, damit es für die Öffentlichkeit halt gut ist, wo wir aber vielleicht nicht so viel Erfolg haben. Und deswegen, wenn wir das Ganze evaluieren im Nachgang, das bringt uns einen Schritt weiter auch in der Rekrutierung, und wir hatten da auch verschiedene Meinungen dann eben auch und Wortmeldungen da dazu.
Ich bin auch der Meinung, übrigens bei dem Thema Rekrutierung, weil da reden wir auch ganz viel in der Trainerausbildung drüber, weil ja viele Trainer dann eben auch Rekrutierung machen, auch hauptamtliche Trainer. Und da habe ich schon eine klare Idee, dass ich immer sage, weil das war jetzt ein sehr gutes Beispiel mit den Kindergärten, weil das höre ich auch ganz oft. Manche sagen, bei mir kriegen da Kinder ohne Ende, manche sagen, wir kriegen da gar nichts. Eigentlich sollte man das aufhören. Und da ist meine Analogie immer, das ist wie beim Training. Du wirst kurzfristig, wenn du ein paar Kniebeugen machst, wirst du auch nicht besser werden, sondern das dauert halt ein Jahr oder zwei Jahre oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder zehn Jahre. Das ist nämlich auch die kalte, harte Wahrheit. Nichts geht schnell. Da muss man halt einfach weitermachen. Und Rekrutierung ist auch sowas. Da muss man dranbleiben. Da muss man auch ganz viel in sein Bankkonto einzahlen und irgendwann kann man dann abheben. Weil eben, nehmen wir mal Kindergarten, da hängt ja auch mit Sicherheit viel davon ab, aus meiner Warte raus, wer ist verantwortlich im Kindergarten, hat die Affinität, er oder sie Affinität zum Eishockey oder nicht, das spielt da alles mit rein. Und aber solche Dinge können sich eben auch verändern, da muss ich halt hartnäckig bleiben. Also das möchte ich nur immer mitgeben allen, dass genau. Rekrutierung ist wichtig. Ich finde, das hast du jetzt eben auch da gesagt, evaluiert, aber werft nicht sofort die Flinte ins Korn, sondern macht es, man muss es auch ein paar Jahre machen.
Ich kann da jetzt mal ein Beispiel nennen, ohne jetzt einen Standort zu nennen. Ich habe dann Standort, wo ich weiß, dann sage ich, hey, ihr habt doch jetzt 65 Kinder in der U9. Dann sagt er, ja, wir haben 65 und der Standort hat unter 20.000 Einwohner. Also es ist ein sehr, sehr kleiner Standort bei uns in der Liga. Und dann sage ich, okay, was habt ihr geändert? Dann sagt er, nichts. Wir machen seit 4 Jahren nichts anderes. Wir haben an unserem System festgehalten und letztes Jahr ist das Ding eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben auf einmal 65 Kinder in der U9. Wir haben eine randvolle Laufschule, wir haben eigentlich schon unglaublich volle U7-Mannschaft, wir haben super besuchte Kids Days und jetzt zündet das Ganze halt. Ja, weil sie halt akribisch an ihrem Weg festgehalten haben, sehr, sehr viel, wie du immer sagst, aufs Bankkonto eingezahlt und jetzt funktioniert's. Ja, und das glaube ich dann auch, dass man da auch mal ein Riesenlob an diese ganzen Rekrutierungskoordinatoren mal aussprechen muss, auch an die, wo das ehrenamtlich machen, weil ich glaube, dass wir die einfach nicht genug wertschätzen. Auch innerhalb der Vereine, die sind halt da, ja, die machen halt ein bisschen Kindergärten, ach, und jetzt brauchen die eine Eiszeit, warum wollen die eine Eiszeit? Der weiß halt einfach, wichtig ist. Ja, und wenn ich halt heute nicht rekrutiere und denen keine Eiszeiten zur Verfügung stelle für Schnuppertrainings, für Kindergartenaktionen, dann ist das halt nicht gut. Ja, und ich glaube, wir müssten diese Arbeit noch viel, viel, viel mehr wertschätzen von diesen Leuten, weil ich habe die Arbeit auch selber gemacht und das ist harte Arbeit. Das ist Kindergärten reingehen oder das ist hart. Ja, das ist auch mal sehr anstrengend, wenn du mit 40 Kindern in der Aula bist und denen Eishockey-Ausrüstung anziehst und Kinderlieder singst und tanzt mit einer Beatbox und dann knallt dir einer von hinten Schläger in Fuß. Ja, das sind Kinder. Und das macht aber auch unglaublich Spaß. Und am schönsten ist es dann, wenn du dann auf einmal Freitag oder Sonntag eine Laufschule hast und siehst, dass die Kinder in die Laufschule kommen und einfach sich auf dem Eis bewegen und einfach anfangen, den Sport zu lieben, so wie wir ihn alle lieben.
Und dieses Thema, ein Satz noch zu diesem Thema Rekrutierung, das gilt in vielen Bereichen bei uns im Sport. Ich finde, wir sollten uns immer wieder daran denken, was wir eigentlich im Sport ja für Werte haben, nämlich Leistung etc., auch gewinnen wollen, am dranbleiben, Resilienz etc. Und das muss man dann eben auf solche Dinge auch ummünzen. Ich finde, das ist dann oft, das vergessen wir dann oft. Im Sport wollen wir das dann auf dem Eis, aber dann bei den anderen Dingen vergessen wir das dann ganz oft. Und das ist genau dasselbe. Rekrutierung etc. pp., das ist eine Resilienz. Ich muss das immer wieder machen, ich muss dranbleiben. Das ist hart, das tut manchmal weh, manchmal ist es super. Und diese Höhen und Tiefen, die haben wir alle und das ist genau dasselbe. Markus, ich möchte jetzt ein Gedankenexperiment mit dir machen. Wenn du jetzt halt omnipotent wärst, also du wärst jetzt allmächtig, was würdest du, drei Dinge, die du im deutschen Eishockey ändern würdest? Du kannst auf alles Eishockey oder nur auf Nachwuchs, ist mir egal. Du bist jetzt der OG, der Original Gangster und du kannst es jetzt ändern.
Ach, das ist, also das sind, ich war ja auf schwierige Fragen gefasst, Karl, gell?
Aber ja, das ist die schwierigste, weil die eigentlich fast nicht zu beantworten ist, aber wenn einer eine schwierige Frage zum Beantworten kann, dann du, Markus.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ich glaube, dass wir einfach noch mehr das Bewusstsein auch schaffen müssen, dass wir die Finanzen halt in den Nachwuchs investieren müssen, dass das auch alles Geld kostet. Ich habe immer so einen Gedanke im Kopf, was ist denn der perfekte, wenn du, keine Ahnung, wenn dich ein Milliardär anspricht, sagt zu dir, boah, ich weiß nicht, was ich mit 2 Milliarden machen soll, bau dir mal einen Nachwuchsstandort auf, dann hast du da schon viele Ideen, ja, wie der perfekte Standort ausschaut. Aber das ist halt alles nicht realisierbar, ja. Ich meine,
aber ist ja jetzt geil, dann bist du jetzt der, erzähl mal, wie schaut denn der perfekte Standort aus? Zu ein paar Dinge.
Also gut, es gibt auch keinen perfekten Standort vorab, weil, wie bei Trainer. Aber in der perfekten Welt hat jede U-Mannschaft einen hauptamtlichen Trainer. In der perfekten Welt habe ich in jeder U-Mannschaft, je nach Altersklasse, mindestens 1 bis 4 Helfer, je nachdem, wie viel Spieler ich habe. Also ich würde immer so einen Verteilerschlüssel von 6 bis 8 Spieler, ein Trainer. Das wäre die perfekte Welt. Ja, ist aber auch nicht immer realisierbar. Du hast 2 Eisflächen. Du hast eine Turnhalle nebendran mit, eine Dreifachturnhalle mit riesen Kraftraum, mit Athletikraum. Du hast im besten Fall noch eine Eliteschule mit einem Campus drauf. Ja, wo du die Spieler halt dann über Sportgymnasium ausbilden kannst oder ihnen auch in Zusammenarbeit mit Firmen Ausbildungsfeld, also Ausbildungsplätze schaffen kannst, wo du die Spieler halt auch auf die Karriere, nach der Karriere dann auch vorbereiten kannst. Das sind alles so Sachen, ja. Dass nicht jeder eine Elite-Schule an seinem Stadion hat, wir haben ein paar, ist natürlich auch klar. Aber das dann reden wir jetzt mal von so einem High-End-Nachwuchs-Standort, sage ich mal, da gibt es natürlich noch viele andere Sachen. Aber wenn wir mal in der Lage sind, sagen wir 6 bis 7 hauptamtliche Trainer, was nie möglich sein wird, einzustellen und die Helfer auch vor Ort haben.
Das gefällt mir, Markus.
2 Eisflächen.
Gefällt mir nie. Wir haben gerade vorher darüber gesprochen, dass vor 10 Jahren undenkbar gewesen wäre, 3 hauptamtliche. Undenkbar. Weil als dieses 5-Sterne-Programm kam und Powerplay 2026, das war ja, da ist mir auch belächelt worden. Da hat gesagt, ja, was redet ihr? Erstens schon mal, was wollt ihr mit den hauptamtlichen Trainern? Was werdet ihr Erfolge im deutschen Eishockey-Medaillen? What the fuck? Never ever. Ja, also ja. Belächelt. Also deswegen ist das immer diese Thema wird nie passieren. Da bin ich.
Na, stimmt, da gebe ich dir jetzt absolut recht, weil wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass wir 2 DL2-Standorte mit 6 hauptamtlichen Trainern haben? Also wir haben aktuell 2 Standorte mit 6 hauptamtliche Eistrainer, Dann kommt aber noch der Torhüter-Trainer dazu, wo er hauptberuflich ist. Dann kommt noch der Athletiktrainer dazu. Also dann sind wir eigentlich bei 8, ja, wenn ich das mal genau nehme. Ja, das sind aber momentan Einzelfälle. Ja, vielleicht bringen wir das ja hin, dass wir in Zukunft in jeder Mannschaft einen hauptamtlichen Trainer haben. Aber ich glaube auch, dass wir, gerade wenn wir jetzt über Trainer reden, wir müssen das einfach irgendwie mal überlegen, wie wir das Ganze noch attraktiver auch für die Trainer machen. Ja. Wenn ich jetzt ein überragender U11-Trainer bin und ich sage jetzt mal, ich bin ein Top 3 U11-Trainer, weil ich ein überragendes Training mache, ich habe einen super Bezug zu Kindern, ich kann super mit Kindern umgehen, dann ist es doch super. Dann verstehe ich nicht, warum der Trainer dann auf einmal nach 3 Jahren sagt, boah, jetzt will ich eigentlich U17 oder U20 trainieren. Das ist aber, glaube ich, auch immer die Art und Weise, wie wir dem seine Aufgabe wertschätzen. Ja, weil ich
Und da kommt
nicht, du
aus,
kannst nie.
Entschuldigung Markus, und da kommt aus meiner Sicht wieder, da drehen wir uns im Kreis mit diesem hauptamtlichen Vereinsverantwortlichen, der den eben genau, ich möchte es nur unterstreichen, genau dann schätzen, sagt, du bist genauso viel wert wie der U20-Trainer, weil das stört mich auch eminent, dass man, oder ein Laufschultrainer, ja, das machen halt auch irgendeinen Job. Fuck me, das ist scheiße hart, ja, ist scheiße hart, ist physisch mit Sicherheit das Anstrengendste. Der U20-Trainer hat andere Herausforderungen, keine Frage, vielleicht auch. Das ist vielleicht ein bisschen so ein Familienkiller, weil der immer im Stadion ist, wenn seine Frau vielleicht auch, wenn die auch arbeitet, kommt die Frau immer heim und er geht dann. Ja, also das ist auch keine Frage. Ich will das ja nicht gar nicht miteinander aufwerten, sondern ich möchte nur immer sagen, dass jeder Trainer sein Päckchen zu tragen hat und dass man ihn wertschätzen soll. Und genau so ist es, wenn du sagst, wenn der U11-Trainer ist und der macht es richtig gut, dann der muss nicht U20-Trainer werden. Why? Warum? Warum?
Aber überleg doch mal, über wie viel Trainer wird dann in der Öffentlichkeit gesprochen?
Ja,
Wird über
genau, die
den U20-Trainer
Öffentlichkeit.
gesprochen, der wo
Korrekt.
vielleicht in die Top 8 Division reinkommt, wo aber im Endeffekt nur das Endprodukt der kompletten Ausbildung im Nachwuchs jetzt trainiert und die 10 Jahre oder 12 Jahre davor, der hat weder das Kind rekrutiert, noch hat er es in der Laufschule mit einer Stange rumgeschoben und sonst was. Der ist ja nur das Endprodukt der kompletten Nachwuchsentwicklung, ist der U20. Spieler oder Trainer dann, ja, dass das eine harte Arbeit ist, U20, ja, absolut. Aber alles, was davor passiert, haben ja andere Trainer auch für den Trainer gemacht und über die wird halt viel zu wenig auch in Öffentlichkeit oder in Vereine gesprochen. Also ich kann mich selten daran erinnern, dass mal irgendeiner zu mir gesagt hat, boah, unser U11, U13 Trainer, das ist überragend. Normalerweise müsste ich dem doppeltes Gehalt zahlen, weil der macht einen super Job. Ich höre halt meistens immer nur, boah, ja, bei der U17 oder spielen wir Division 1 oder U20 sind wir jetzt in der Division, sage ich ja. Aber würden eure Trainer vorher nicht die gute Arbeit machen oder der Rekrutierungskoordinator das Kind überhaupt mal rekrutieren und von dem Sport begeistern, hätten wir dieses Endprodukt nicht. Also es greift ja auch jedes Zahnrädchen ins andere und es ist ja jeder unglaublich wichtig in einem Verein und jeder auf seine Weise. Aber ich denke, wir müssen auch jedem Trainer die gleiche Aufmerksamkeit geben und die gleiche Wertschätzung entgegenbringen, weil jeder seine Aufgabe wirklich gut macht. Und es ist egal, ob das jetzt bei U11, U9, U15 oder bei U20 ist oder ob es der Seniorentrainer ist. Ist ja auch immer so typisch, dass Nachwuchstrainer dann auf einmal in den Seniorenbereich gehen, weil sie einfach die Aufmerksamkeit, weil es Senioren und dann bin ich, und dann darf ich Interviews geben und Pressekonferenzen und das ist halt. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Also ich bin unglaublich gern Nachwuchstrainer, ja, und ich liebe meinen Job und auch, wo ich das im Verein gemacht habe und auch jetzt. Und wenn ich doch was gut mache und mit meinem Beruf zufrieden bin und dann auch das ist aber jetzt genau das, dann auch die Rückmeldung kriege und das Feedback und auch mal gelobt werde für das, was ich mache, dann ist doch, ich glaube, ist auch der Trainer an sich ja auch zufrieden. Aber ich glaube, dass wir das einfach flächendeckend die Wertschätzung einfach noch zu gering ist für diese Trainer.
Absolut. Und ich finde, die Öffentlichkeit, das ist vielleicht auch schwieriger zu ändern, aber das innerhalb eines Vereins, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz einfach, aber nicht leicht. Das sage ich auch immer, das ist einfach, aber nicht leicht, weil da muss ich eben viel reden. Und dann muss ich Personalgespräche führen, weil ich bin der Meinung, Trainer wollen ja nicht nur gelobt werden, sondern die wollen eben dann auch eine klare Rückmeldung haben. So und so und so. Und da muss ich mir die Zeit nehmen und eben nicht nur zwischen Tür und Angeln. Ist ja auch wieder bei uns Trainern genauso, wenn man mit den Spielern, rede ich mit dem ein, zwei bedeutungsvolle Sätze in der Woche oder rede ich mit dem nur einmal in der Woche, wie geht's da und das war's. Und für viele, die ja keine Trainer sind, denken sie, ah, ehrlich, der Trainer wird jeden Tag mit jedem der Spieler unglaublich viel reden, aber das ist ja unmöglich. Aber ich muss mir vornehmen, dass ich mit jedem einmal in der Woche zwei, drei bedeutungsvolle Sätze spreche. Und so ist es eben dann auch mit diesen Nachwuchstrainern. Ich möchte es nur unterstreichen. Das ist einfach, aber nicht leicht, irgendwo das zu ändern. Und ich gehe noch einen Schritt weiter über das brauchen wir jetzt nicht weiter diskutieren, aber auch diese monetäre Vergütung, da bin ich auch der Meinung, über diese Struktur sollte man in Vereinen schon nachdenken, warum jetzt ein U13 hauptamtlicher Trainer signifikant weniger verdient wie ein U20 hauptamtlicher Trainer. Leuchtet mir nicht ein, weil der auch nicht mehr Kohle reinbringt in den Verein. Wenn ich jetzt sage, ah okay, der DDL-Trainer verdient mehr, über das kann man sprechen, weil der schlussendlich Geld reinbringt. Das ist die Wahrheit, ja. Das ist das Produkt, das ist Entertainment. Aber bringt der U20-Trainer wirklich mehr Kohle in den Verein wie der U13-Trainer? Dem würde ich widersprechen.
Ja, und du musst ja auch mal bedenken, dass der U13-Trainer ja wesentlich mehr Spieler im Kader hat als wie der U20-Trainer. Also ich meine, U13-Kader sind heute irgendwo 30 bis 40 Kinder normalerweise, viele haben auch zwei Mannschaften gemeldet. Das heißt, ein Trainer trainiert 30 bis 40 Kinder und zwei Mannschaften am Wochenende. Also er hat eigentlich doppelt so viel Arbeit, sage ich jetzt mal, wie ein anderer. Und deswegen bin ich auch absolut deiner Meinung, dass die Wertschätzung auch finanziell wichtig ist.
Genau, und ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle weniger verdienen sollen, sondern alle mehr. Also das ist mehr meine Idee. Nein. Genau. Ich will jetzt nicht damit sagen, der U20-Trainer soll nichts verdienen, der U13-Trainer soll das, sondern dass wir alle auf einem adäquaten Stand sind. Und aber das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein nächster Schritt. Der erste Schritt wäre schon mal, dass ich auch weil wir Menschen funktionieren auch so über diese Thematik Wertschätzung, auch wenn es ein bisschen so überstrapazierter Begriff ist, aber miteinander zu sprechen und zu sagen, du machst es gut, Junge, an dem kannst du arbeiten, aber grundsätzlich machst du das gut und ich auch merke, der beschäftigt sich mit mir, der Verantwortliche, das ist schon ein großes Ding und da sind wir halt wieder bei der strategischen Ausrichtung. Ja, was möchte ich? Ja, und das muss halt einer tun können und die Zeit muss er haben. Markus, letzte Frage. Und wenn du dachtest, die vorherige war schon schwer, dann stelle ich dir die schwierigste, weil dann musst du nämlich in die Zukunft schauen. Und der Herr Valentin hat ja immer gesagt, Vorhersagen in Zukunft sind schwierig oder Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn es die Zukunft betreffen. Wie sieht Eishockey in 10 Jahren aus?
In 10 Jahren, Nachwuchseishockey oder Senioreishockey?
Darfst du aussuchen.
In 10 Jahren, da ich ja für im Nachwuchs tätig bin, also ich habe schon auch was mit den Senioren zu tun, aber Nachwuchs in 10 Jahren. Ich glaube, dass wir allgemein auch in Zukunft vor große Probleme gestellt werden in Bezug auf Eishallen. Ja, aber ich glaube, dass in 10 Jahren unsere Eishallen nicht moderner und neuer werden, sondern die werden halt einfach 10 Jahre älter sein. Ich glaube, dass das eine riesen Herausforderung ist, wie wir in Zukunft auch von die Kosten mit unseren Eishallen wirtschaften. Und ich bin auch der Meinung, dass wir nicht immer riesen Arenen brauchen. Wir brauchen einfach mehr Trainingsflächen. Ja, in 10 Jahren würde ich mir wünschen, dass wir einfach noch mehr Trainingsflächen haben an Standorte, dass wir auch in gewissen Standorten vielleicht noch die zweite Fläche eben dazu bekommen. Das würde unseren Sport unglaublich weiterbringen. Und wenn man jetzt die letzten 10 Jahre die Entwicklung anschaut vom Sterneprogramm, was wir für große Schritte nach vorne gemacht haben und wir weiterhin alle im Großen und Ganzen arbeiten und das auch weiter so entwickeln, werden wir im Nachwuchs noch besser werden. Wir werden technisch noch bessere Spieler ausbilden, was halt auch immer wichtig ist, dass wir gewisse Tugenden auch weiterhin teachen. Ja, wir werden nicht eine Top-Nation spielerisch schlagen. Jetzt auch nicht und ich denke auch nicht in 10 Jahren, sondern wir werden immer noch über die harte Arbeit kommen müssen und das ist auch, was wir unsere Spieler immer weiterhin noch beibringen müssen, dass es halt auch harte Arbeit ist. Ja, dass man auch nichts geschenkt bekommt und deswegen, ich denke, dass wir in 10 Jahren einen sehr, sehr großen Schritt weiter sind, wenn wir jetzt die kommenden Probleme mit Eishallen und auch finanzielle Sachen da Lösungen finden werden und uns mit Sicherheit auch weiterhin gut entwickeln und auf der großen Eishockey-Landkarte, sage ich mal, noch größeres Pflaster einnehmen werden.
Markus, danke für deine Zeit, danke für alles. Pass auf dich und bleib unbesiegbar.
Danke dir, Karl. Vielen Dank. Ciao.